Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Thilo Hertel. Wir haben uns schon in etlichen Folgen mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandergesetzt. Wir haben uns über die Grundlagen und Aufbau von KI-Modellen unterhalten. Wir haben über Anwendungsfelder und rechtliche Fragen rund um KI gesprochen. Aber wie nutzen wir KI bei Jonos? Welche Dienste bieten wir unseren Kunden an, um sie mit KI-Unterstützung erfolgreich machen zu können? Und wie bewährt sind diese KI-Modelle in der praktischen Anwendung? Das wollen wir heute alles klären und dazu begrüße ich Stefan Schosser, AI Product Lead bei Jonos.
Hallo Thilo.
Hallo Stefan. Mein Eindruck ist ja, dass gefühlt nicht mehr jede Woche so ein bahnbrechendes KI-Modell auf den Markt kommt, das so einen Vorgänger in den Schatten stellt. Ist denn der große AI-Hype jetzt erstmal vorbei oder wie sieht der aktuelle Status quo aus?
Für mein Gefühl, ich bin relativ nah dran, gibt es immer noch regelmäßig deutliche Inkremente und wir finden deutlich neue Modelle mit neuen Funktionen. Also wenn man sich das anguckt, Meta hat vor 4 Wochen mit seinem Llama 3.2 eine neue Generation herausgebracht, die jetzt multimodal ist, also die nicht nur Text versteht, sondern auch Bilder. Und so haben wir schon noch eine ganze Menge an Entwicklung in diesen Modellen drin. Also die werden besser und besser und können auch mehr als noch vor einem Jahr. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also es gilt mehr oder weniger für alles oder alle Hersteller, alle Entwickler von diesen Modellen. Die Modelle werden weiterhin besser und werden auch nicht langsamer besser als es vor einem Jahr. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass in der Anwendung sich ein bisschen was geändert hat. Ich mache das ganze AI-Business jetzt seit 2016. Und tatsächlich war vor 2 Jahren so richtige Goldgräber- und Aufbruchstimmung. Ja, man hat plötzlich lauter neue Use Cases gesehen, die man irgendwie umsetzen wollte, lauter neue Anwendungsgebiete. Und das ist jetzt, nachdem diese Generative AI-Welle, würde ich es mal nennen, durch ist oder die brandet so langsam aus und man merkt, die Euphorie ist so ein bisschen im Realismus gewichen. Wir erkennen heute, es gibt viele Use Cases, wo die neuen Modelle helfen, aber die Begeisterung, die noch vor 2 Jahren im Markt waren, wo alle gesagt haben, egal welches Problem, ich löse es jetzt mit Generative AI, das ist in meiner Sicht und in meiner Überzeugung vorbei. Wir fragen heute kritischer nach, hilft mir das, was ich mache? Und erst dann setze ich auf Generative AI.
Und wenn wir jetzt eben 2 Jahre ungefähr zurückgehen, wie hat Jonos denn konkret auf diesen KI-Hype reagiert? Wie wurde KI intern, aber auch für extern integriert?
Ich will auch ein bisschen weiter ausholen. Wir bei Jonos sind ja Hoster. Das heißt, unser Kerngeschäft besteht darin, Hardware in einer sehr zuverlässigen Art und Weise dem Endkunden bereitzustellen. Jetzt überschätze ich uns vielleicht ein bisschen, aber ich bin eigentlich stolz drauf. Wir sind in Deutschland der Marktführer, der größte Anbieter und haben da natürlich auch ein gewisses Gewicht. Und was am Anfang dieses AI-Hypes kam, war im Wesentlichen, dass man Modelle nutzen konnte, wie ChatGPT von OpenAI, die zur Verfügung standen, aber eben aus den Vereinigten Staaten kamen. Also die nicht in Europa gehostet wurden, die nicht hier entwickelt wurden. Und als diese Modelle eben aufkamen, war AI bei uns, bei Jonos, kein großes Thema. Und wir haben eben sehr früh das Potenzial erkannt und haben erkannt, okay, es gibt ganz viele Berater, auch in Deutschland, die anfangen, AI in die Unternehmen zu bringen. Aber es gibt niemanden, der AI-Hosting in einem professionellen, günstigen Setting eben anbietet. Und wir als Hoster haben für uns definiert gesagt, das ist eigentlich ein Thema, da müssen wir rein. Das ist so groß, dass für unsere Kunden auf jeden Fall bedeutungsvoll sein wird und wir wollen da rein. Und dann hat damals Achim, also unser CEO, entschieden, wir backen jetzt nicht kleine Brötchen, sondern wir gucken, dass wir jetzt einfach möglichst schnell an den Start kommen. Hat ein Team aufgestellt, das im ersten Schritt eben genau dieses Thema Hosting von AI-Modellen als Produkt umsetzen sollte. Und dieses Produkt haben wir jetzt letztes Jahr auf den Markt gebracht. Wir entwickeln das kontinuierlich weiter und sind jetzt quasi an so einer Phase, wo wir dieses Hosting im Griff haben und jetzt gucken, wie wir die bei uns gehosteten Modelle dann auch in unsere Endprodukte reinkriegen. Also das heißt, wir sind sehr schnell aufgesprungen, haben uns sehr stark fokussiert auf unsere Kernkompetenz Hosting, haben das einmal umgesetzt und überlegen jetzt, was sind die Produkte, die wir außenrum anbieten und versuchen da das Ganze auch zu integrieren. Also ganz klares Motto, Fokus aufs Wesentliche, dafür richtig rein und dann gucken, dass die Learnings weiter ausrollt.
Du hast es schon gerade ein bisschen angedeutet. Wie hat sich seit der Einführung von ChatGPT die Wahrnehmung von KI in der Geschäftswelt verändert? Wenn du schon seit 2016 dabei warst, da wirst du ja schon eine große Veränderung gesehen haben.
Also KI in seinen ganzen Facetten ist schon ein relativ altes Thema. Ja, also das heißt, diese neuronalen Netze, die heute so groß rauskommen, gibt es eigentlich schon seit den 1960er Jahren. Herausforderung früher war, dass die Rechenleistung noch nicht ausreichend war, um die richtig coolen Sachen zu machen. So, was ist aber jetzt schon Anfang des Jahrtausends gab, ist quasi die Überlegung, in Daten Muster zu erkennen und diese Muster irgendwie zu nutzen, um Vorhersagen zu treffen und um irgendwelche Probleme zu lösen und zu automatisieren. Was man 2016, als ich damit angefangen habe, was da ein großer Trend war, war, du hattest Marketing, also insbesondere im Marketing, da war das Potenzial relativ groß, hattest du viele Cases, wo du den Kunden individuell ansprechen wolltest. Ja, also diese Zeit bis Anfang des Jahrtausends war Massenwerbung quasi das große Ding. Du hast im Fernsehen einen Spot geschaltet, alle konnten das Lied aus seinem Fernsehspot nachsingen und so hast du Werbung gemacht. Das funktionierte dann irgendwann nicht mehr, weil das Internet da war und im Internet alle Kunden individuell irgendwie angesprochen werden wollten und auch sehr individuell oder sagen wir mal so, nicht bereit waren, lang nach Produkten zu suchen, sondern die wollten individuell die Top 5 Produkte für sich sehen und haben dann daraus ausgesucht und bestellt. Und dem kam man entgegen, indem man quasi AI benutzt hat, indem man damals starke Personalisierung gemacht hat, zum Beispiel indem man auf Webseiten verschiedenes Sorting macht, je nachdem welcher Kunde kommt. Ja, also auch heute, wenn ich bei einem modernen Webshop mich anmelde, stehen da andere Artikel, als wenn meine Frau sich da anmeldet. Nicht, weil ich vorher einklicke, ich bin der Stefan und nicht meine Frau, sondern weil die Technologie im Hintergrund einfach erkennt, okay, da kommt jetzt gerade so ein bisschen technikaffiner Typ, der legt nicht so viel Wert auf Äußeres, dem verkaufen wir mal eine Jeans und einen schlabber Pullover. Das funktioniert bei meiner Frau leider nicht. Also diese Individualisierung hat man 2016 schon gemacht und da ist man sehr, sehr weit gekommen. Was das mit sich brachte, ist auch ein sehr starken datengetriebenes Vorangehen. Ja? Also das heißt, die Leute, die sich mit dem Thema befasst haben, waren weg von so einem Bauchgefühlsteuerung, die man früher bei Massenmedium quasi in der Werbung gemacht hat. Da hast du quasi eine Lösung gemacht und die musste gefühlt auf alle passen und die musste die Stimmung deiner Marke transportieren. Davon warst du weg und du versuchtest, den Kunden individuell irgendwie Sachen anzupassen und zu optimieren. Und hast also dann die Daten analysiert, hast jeden einzelnen Kunden analysiert, was steigert seine Kaufwahrscheinlichkeit, was nicht, und hast Modelle gemacht, die auf den quasi abgestimmt waren. Und das hat sehr gut funktioniert. Also ich habe auch davon sehr gut gelebt bis vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren kam aber dann einfach ein Durchbruch, würde ich es mal nennen. Und zwar hat ja OpenAI damals das Large Language Model, also mit ChatGPT quasi eine Lösung vorgestellt, die dazu in der Lage ist, dem Menschen das Gefühl zu geben, er spricht mit einem richtigen anderen Menschen. Plötzlich ist man in der Lage, nicht mehr nur Eigenschaften auszuwerten und Vorhersagen zu machen, sondern man schafft es, ja, menschenähnliche Kommunikation abzubilden und auch Bilder zu generieren, die früher nur ein Künstler quasi erstellen konnte. Und das ist nochmal eine bahnbrechende Änderung, weil man plötzlich eine ganze Menge Use Cases erschließt, die vorher nicht möglich waren. Man öffnet einfach ein größeres Spektrum an Zielen, an Aufgaben, die man plötzlich erarbeiten kann, die man vor 2 Jahren eben nicht machen konnte. Tut das gleichzeitig zu einem sehr, sehr hohen Preis. Also die ganzen Modelle, mit denen man 2016 agiert hat, liefen alle im Endeffekt auf einem Notebook. Das, was wir heute machen, läuft auf sehr, sehr leistungsstarken Rechnern im Rechenzentrum. Ja, also das heißt, es hat sich vorne in der Anwendung was geändert, weil wir plötzlich Sachen generieren können wie richtige Menschen, aber auch im Backend was geändert. Wir brauchen jetzt Hochleistungssysteme, um das Ganze irgendwie betreiben zu können. Was für uns wieder eine Riesenchance ist als IONOS, weil man eben solche Rechenzentren wie unsere plötzlich eine noch klarere Rechtfertigung haben, als sie das vorher schon hatten.
Bei welchen Produkten setzen wir künstliche Intelligenz ein? Kannst du da vielleicht einen Überblick geben?
Wahrscheinlich keinen vollständigen. Also hier arbeiten mehrere Geeks, ja, nicht nur ich. Das heißt, viele meiner Kollegen sind ziemlich technikbegeistert und haben von Anfang an, als sie dann die Möglichkeiten gesehen haben, überlegt, wie sie das in ihre Produkte integrieren können. Ich bin im Wesentlichen an den großen Initiativen bei uns dran. Das eine ist, hatte ich ja vorher schon angedeutet, wir nennen das den AI Model Hub. Das ist quasi eine Lösung, wo wir ein Hosting von solchen Foundation Models machen. Da geht es nur darum, die Technologie bereitzustellen, die man dann in anderen Produkten nutzen kann. Auf dem Layer drunter bieten wir auch GPUs an. Also das heißt, die Rechenmaschinen, die da dahinter stehen, kann man bei uns auch buchen und mieten. Das ist quasi das ganze technische Backend. Da sind wir relativ stark, weil das eben unser Kerngeschäft ist. Da kommen wir her. So, und was wir nebenan noch anbieten, ist, ich würde es mal sagen, Endkundenprodukte. Also Produkte, die für den User am Schluss da sind und die das Ziel haben, auch einfach und verständlich zu sein. Und da haben wir in vielen auch schon KI integriert. Ein Beispiel ist, und da sind wir sehr stolz drauf, weil wir am Markt, glaube ich, die Ersten waren, die das überhaupt realisiert hatten. Wir haben ein Offering, wo man eine Webseite bei uns im Unternehmen machen kann. Und diese Webseite basiert im Wesentlichen auf so einem Baukastensystem. Also das heißt, ich kann mir da einzelne Komponenten zusammenklicken und kann dann schön meine Webseite machen. Das ist so, dass ich nicht programmieren können muss, sondern ich kann das wirklich relativ einfach zusammen generieren, um Leuten, die nicht technisch versiert sind, eine Webseite irgendwie zu erlauben. So, und wir waren immer ein bisschen unzufrieden damit, weil das funktionierte, aber es war nicht so super easy. Ja, also es kostete viel Zeit, weil du diese Komponenten zusammenklicken musst. Ehrlich gesagt brauchst du auch eine ganze Menge Kreativität, um Texte zu generieren, und dass die dann auch noch cool und hip klingen, ist nicht komplett trivial. Und was wir da angeboten haben, ist, wir haben uns diese generativen Modelle genutzt und dann zum einen Bilder generiert, als auch Texte generiert, und sind damit in der Lage, einem Neukunden, der quasi ein neues Web-Hosting-Paket bei uns abschließt, innerhalb von wenigen Minuten eine erste Version seiner Webseite zu generieren. Die besteht dann aus mehreren Seiten und die umfassen im Wesentlichen alles das, was du brauchst, um online durchzustarten. Und das ist aus meiner Sicht super cool. Warum? Für den Kunden ist es cool. Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, bevor ich hier gearbeitet habe. Ich hatte schon in den 90ern, also im letzten Jahrtausend, eine eigene Webseite, war da ganz stolz drauf. Das war Höllenaufwand und ich habe irgendwann die Zeit nicht mehr gefunden, um da irgendwas anzupassen. Heute machst du das einfach mit unserem Tool, brauchst 5 Minuten und das Ding ist live. Und damals die Herausforderung war, ich hatte am Anfang eine Domain für mich gekauft und ich glaube, es dauert ein halbes Jahr, bis da irgendwie der Inhalt so drauf war, dass ich damit zufrieden bin. Heute, wie gesagt, sind das 5 Minuten und die Kunden sagen uns auch, sie sind so zufrieden, dass sie das Ding nutzen. Und wir sehen auch in der Usage, dass Kunden den Webspace bei uns dann länger behalten. Ja, also es gab sonst welche, die einfach Webspace gekauft haben, dann unzufrieden waren und das wieder gelöscht haben, weil sie es in dem ersten halben Jahr gar nicht geschafft haben, irgendwas aufzusetzen. Das Problem haben wir nicht mehr, ist für die Kunden gut, ist für uns gut. Das ist quasi ein Produkt, auf das wir total stolz sind. Ein anderes ist, dass wir Webmail anbieten und da bieten wir verschiedene Offerings an, also auch Reselling von bestehenden Produkten von größeren Anbietern, und wir haben mit Open Exchange ein Offering, wo wir quasi einen Exchange-Klon anbieten, der auch mit AI betrieben wird und AI-Funktionen eben im Backend hat. Und da kann man so Sachen machen wie, wenn ich eine E-Mail kriege, ist es immer umständlich, die ganze Konversation sich irgendwie durchzulesen. Und wenn du genug E-Mails kriegst, ist da auch viel E-Mail dabei, wo viel Text ist, der für dich nicht relevant ist. Und dieses Open Exchange oder unser AI-Modul zum Beispiel fasst dir dann einfach den Text zusammen aus der gesamten Konversation. Da hast du 3 Zeilen, wo du die grobe Zusammenfassung lesen kannst und auf der Basis entscheiden kannst, will ich überhaupt die ganze Konversation lesen. Oder eine andere Funktionalität, die wir da mit drin haben, ist, du kannst 3 Stichpunkte schreiben, klickst dann auf einen Button und der formuliert dir aus deinen 3 Stichpunkten einen schönen Text. Und wenn du den Text dann hast, kannst du auch noch angeben, formulieren freundlicher oder formulieren ein bisschen im Befehlston, und auch das macht dir dann die KI. Und ein Thema, was wir daneben noch haben, ist Nextcloud. Das ist eine Lösung, wo man seine Daten hochladen kann und speichern kann, und auch da bieten wir KI-Funktionalität an in die Richtung, dass man neue Inhalte generiert kann oder eben die Dokumente, die in diesem System drin sind, dann zusammenfassen kann. Das sind wir noch nicht komplett fertig. Das ist alles noch Sachen, wo wir gerade in der Entwicklung sind, aber das ist auch was, was kommen wird. Also will damit einfach sagen, wir haben Produkte in verschiedenen Stadien und wir versuchen KI eigentlich in jedes unserer Produkte irgendwie reinzukriegen, weil wir fest daran glauben, KI ist die Zukunft und es bietet überall irgendwelchen Benefit.
Wie entscheidet ihr dann, welches KI-Tool von Nutzen für die Kundinnen und Kunden ist? Und wie geht ihr dann vor?
Ob es für einen Kunden was bringt oder nicht, ist nicht trivial. Also investieren wir einiges an Zeit. Was wir im ersten Schritt machen, ist, wenn wir eine Idee haben, wir versuchen einen Prototypen zu entwickeln und holen uns dann tatsächlich Leute hier ins Haus und machen mit denen User-Tests. Ja, und sagen, okay, das hier ist die Lösung, so haben wir uns das vorgestellt, nutzt das mal, gucken dann, ist es intuitiv, was wir machen, diskutieren dann mit den potenziellen Kunden auch, wird ihnen das, was wir da uns gedacht haben, was nutzen, wird es nichts nutzen, und schmeißen dann gegebenenfalls auch ganze Produkte wieder über den Haufen. Das ist quasi das Benutzerende, wo wir uns genau angucken, was ist der Mehrwert. Was wir auch machen ist, wir probieren Sachen einfach aus. Ja, also wir implementieren Sachen und gucken, funktionieren die Ideen, die wir hatten, so gut mit KI, dass man auch einen Kunden Mehrwert rausholen kann. Und auch da stellen wir dann oft fest, wie in den User-Tests auch, dass das, was wir uns vorgestellt haben, noch gar nicht so gut funktioniert. Also wir haben Fälle, wo in der Theorie ein ganz super cooler Use-Case zu machen ist und wenn man es dann umsetzt, man feststellt, das reicht technisch gar nicht aus. Beispiel ist, es gibt gute Modelle, wo ich eine textuelle Beschreibung geben kann und dann ein Bild generieren kann. Diese Bilder sind super für Mood-Sachen oder für auch mal in kleinem Format vielleicht irgendwo auf einer Webseite, aber da gibt es auch viele Bilder und viele Use-Cases, wo es eben nicht funktioniert. Ja, entweder die Anforderung zu hoch ist oder so hoch ist, dass es die Qualität des Bildes einfach nicht passt, weil das Bild nicht realistisch genug aussieht oder weil in dem Bild das, was man sich vorgestellt hat, einfach nicht dargestellt wird. Gleiche gilt für Text Erkennungsthemen. Die Large Language Modelle erlauben mir relativ viel Text zu analysieren und auszuwerten, aber es gibt halt eben Aufgaben, die noch nicht so gut funktionieren. Beispiel wäre, wir nutzen das auch für einen Customer Care Bot bei uns, also wo wir Kundenanfragen mit KI beantworten. Das funktioniert für ganz einfache Fragen sehr gut, aber es funktioniert nicht so wirklich gut, wenn es um ganz komplexe Anfragen geht. Und da auch wieder, wie finden wir es raus? Wir haben da tatsächlich einen Prototypen entwickelt, das dann in Production gesetzt und dann einfach tatsächlich unsere Kunden als Tester genutzt und haben dann mit allen Kunden beobachtet, wie ist der Erfolg und festgestellt, naja, die Kunden beschweren sich mehr, als dass es ihnen Probleme löst. Dann haben wir es wieder zurückgedreht oder eben versucht, das Ganze weiter zu verbessern.
In dem Blogartikel "Ist der AI-Hype vorbei?" hast du geschrieben, dass 80% der KI-Projekte Schwierigkeiten erleben. Da wäre meine Frage, wie gehen wir da bei IONOS vor, um so realistisch erfolgreiche KI-Initiativen zu identifizieren und dann am Ende auch umzusetzen?
Ich glaube, das gilt generell, dass ein großer Teil dieser KI-Projekte einfach, also du formulierst es so nett, die scheitern einfach. Da bleibt am Schluss nichts übrig. Das hat verschiedene Gründe. Ja, also ein sehr zentraler Grund ist, und das hat man jetzt die letzten 2 Jahre sehr intensiv, dass die Erwartungshaltung, was KI machen kann, so phänomenal groß ist, dass keine Lösung die erfüllen kann und auch KI die nicht erfüllen kann. Ja, also das heißt, sehr viel, was wir bei IONOS machen und was ich jedem empfehlen würde, ist im ersten Schritt, guckt euch an, wie realistisch ist das, was ihr erreichen wollt, mit der Technologie, die wir haben, umzusetzen. Und dann auch wirklich da ehrlich zueinander sein. Ja, also viel, was ich hier bei IONOS mache, ist Expectation Management. Wir versuchen offen zu kommunizieren, das ist eine coole Idee, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie den Blumentopf gewinnen oder wir gewinnen Blumentopf, aber wir müssen 5 Jahre dran forschen. Die Zeit haben wir nicht. Also seid ehrlich zu euch und macht nur das, was auch wirklich Potenzial hat, erfolgreich zu sein und passt eure Erwartungen an das ran, was hinten rauskommen kann. 2. Punkt ist ganz wichtig, arbeitet in kleinen Schritten. Was cool ist bei diesen KI-Lösungen, man kriegt so eine 80%-Lösung super schnell hin. Mit minimalem Aufwand kann man immer einen Großteil des Problems lösen und das sollte man immer machen. Und wenn man dann aber an der Stelle angekommen ist, ist ganz wichtig zu überlegen, ey, lohnt sich der nächste große Schritt noch? Und wie groß ist der nächste Schritt? Also immer vor jeder neuen Entwicklung nicht sagen, ey, es gibt coole Technologie, ich will die einsetzen, sondern lieber, was ist denn der Mehrwert, den es generiert und wie realistisch ist es da? Wie groß ist mein Aufwand, um da anzukommen? Wenn man diesen Trade-off irgendwie einhält und dann wirklich so sequenziell vorgeht, ist auch die Chance relativ gut, dass man am Schluss mit einer Lösung rauskommt, die vielleicht nicht alles löst, was man sich am Anfang ausgedacht hat, aber doch 50% und die dafür ziemlich gut ist. Und vielleicht der letzte Punkt ist, aus der Erfahrung auch hier im Haus, arbeitet in crossfunktionalen Teams. Gerade ich wieder, der ein bisschen mehr geeky ist, finde dieses ganze KI-Zeug total spannend. Ja, und verliere manchmal aus dem Blick, dass es am Schluss einen Endkunden gibt, der das Ganze nutzen soll. Ich lerne das, ich werde da auch besser, als ich das noch vor 10 Jahren war. Aber wir haben Experten dafür, die sich nur darum kümmern, wie mache ich den Kunden am Schluss glücklich? Und nehmt so jemanden mit ins Team. Guckt, dass es nicht nur die Entwickler sind, die entscheiden, was KI machen soll, sondern nehmt jemanden, der am Schluss den Kunden im Blick hat, nehmt jemanden mit, der die Entwicklung machen kann und nehmt jemanden mit, der im KI-Umfeld unterwegs ist und sagen kann, okay, das ist möglich und das ist nicht möglich. Und immer gucken, dass man möglichst schnell an den Kunden kommt, möglichst schnell Kundenfeedback abholt oder Nutzerfeedback und dann entscheidet, das bringt mir keinen weiter und dann eben Sachen auch mal sein lässt.
Datensicherheit und Vertraulichkeit haben bei IONOS ja einen sehr hohen Stellenwert. Wie stellt sich IONOS dieser Herausforderung im Hinblick auf das Angebot an KI-Lösungen? Du hast ja schon gesagt, die meisten oder viele kommen aus Amerika und da sind ja gewisse Datensicherheitsaspekte nicht unbedingt gegeben.
Ist tatsächlich ein Riesenthema für uns. Ich glaube, wir haben es einfacher als die Wettbewerber. Aus verschiedenen Gründen. Also das eine Thema ist, wir haben unsere eigenen Rechenzentren und die ganze Hardware, auf der wir alles, was wir machen im KI-Kontext betreiben, stehen bei uns im eigenen Rechenzentrum. Das heißt, wenn wir ein Modell nutzen, verlassen die Daten Deutschland und Europa nicht. Also im Moment sind die Rechenzentren noch in Deutschland. Wir planen auch langfristig in Europa welche aufzubauen. Aber die Daten außer Europa werden Europa nicht verlassen. Damit haben wir schon mal einen Vorteil gegenüber den anderen Anbietern wie OpenAI, die zum Teil eben US-Native sind und ihre Infrastruktur zunächst mal in den USA aufgebaut haben und vielleicht jetzt noch irgendein Rechenzentrum in Europa haben, aber damals schon eine größere Herausforderung haben wir als wir. Also wir aufgrund unserer DNA sind einfach Europe-based und deshalb da schon mal ein Stück sicherer. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir sehr, sehr bewusst und sehr früh in unserer AI-Agenda entschieden haben, wir werden nicht eigene Modelle trainieren. Also wir unterstützen den Kunden dabei, Modelle trainieren. Das wird irgendwann kommen oder tun wir jetzt schon, indem wir GPUs anbieten. Aber wir trainieren keine eigenen Modelle. Das heißt, wir haben gar keinen Anreiz, Daten von Kunden, die auf unsere Modelle schicken, für irgendwelche Trainings zu benutzen, weil wir keine Modelle trainieren. Das unterscheidet uns von den ganzen anderen großen Anbietern. Warum? Weil die großen Anbieter eben eigene Modelle haben und diese eigenen Modelle müssen besser werden und die werden eigentlich nur besser, indem ich mehr Daten reinfüttere und die Daten, die ich da reinfüttere, sind im Endeffekt Kundenkommunikation und Kundendaten. Also dadurch kriegen wir das Problem auch einigermaßen fixt. Und natürlich gilt für unsere Rechenzentren, was für alle Rechenzentren gilt, die bei IONOS eben sind, wir sind zertifiziert in allem, was irgendwie wichtig ist. Thilo, da steckst du wahrscheinlich tiefer drin als ich. Ich lasse mir nur immer sagen, wir erfüllen alle Zertifizierungsnormen, die irgendwie notwendig sind.
Da haben wir auch schon einen Podcast aufgenommen, die kann ich auch gerne hier in den Shownotes verlinken.
Also heißt Rechenzentren, da passt es ohnehin. Wir trainieren keine eigenen Modelle und der letzte Punkt eben, also unsere Daten verlassen Europa und im Normalfall Deutschland nicht.
Jetzt würde ich gerne kurz in die Entwicklersicht übergehen. Wie beeinflusst sowas wie GitHub Copilot die Arbeit von den Entwicklern bei uns und wie akzeptiert ist es oder wo stößt es vielleicht auch an seine Grenzen? Kannst du da vielleicht einen Einblick geben?
Sehr gerne. Jetzt ist natürlich das Traurige, ich bin kein Entwickler, also ich bin so ein Produktfuzzi. Ich nutze die Tools nicht selber. Ich kann dir quasi das sagen, was wir in der Analyse rausgefunden haben bei dem Verhalten der Kollegen bei uns im Haus. Und was wir sehen ist, also oder was wir relativ früh gemacht haben, ist, wir haben mit GitHub Copilot eine Lösung eingebunden, die den Entwickler unterstützt, indem es Source Code generiert oder Autocompletion macht, wenn der vor sich hin programmiert. Und wir sehen, das wird von unseren Kunden wie Mitarbeitern genutzt. Ja, also die entwickeln damit. Was wir aber auch sehen, ist, das, was da rauskommt, das ist nicht immer das Gelbe vom Ei. Hintergrund ist der, also es wird Code generiert, der insbesondere für Sachen, für Standardaufgaben sehr hilfreich ist. Also zum Beispiel Tests schreiben funktioniert relativ gut. Solche Boilerplates, also so eine Grobstruktur von Code zu generieren, funktioniert ganz gut. Wenn es dann aber um die Details geht, muss meistens doch noch ein Entwickler ran. Ja, also rein zu spezifizieren, ich möchte jetzt dies oder jenes Problem gelöst haben, funktioniert noch nicht. Das heißt, es ist ja eigentlich, ich würde sagen, eine Änderung in der Herangehensweise. Ja, also während früher der Entwickler vor sich hin entwickelt hat und wahrscheinlich sich sehr geärgert hat, weil er viel, viel Code geschrieben hat, wo nicht viel intellektueller Aufwand drin steckte, weil es halt irgendwelche Strukturcode war, also Tests, also ich habe früher selber entwickelt, Tests entwickeln ist Katastrophe. Ja. Da schreibst einen Test nach dem anderen, das strukturell immer das Gleiche. Das ist nicht anspruchsvoll, das macht keinen Spaß. Ja. So Kram kannst du heute mit KI generieren lassen und du konzentrierst dich eben mehr auf das für dich Wesentliche und du hast quasi eine Art Sparringspartner. Du hast die KI, die dir einen ersten Vorschlag macht und du bist der Experte, der nochmal drüber geht und sagt, okay, so machen wir es nicht. Hier müssen wir, folgt das Ganze den Konventionen nicht. Hier finde ich hier noch eine Verbesserung und man ändert quasi den Modus. Es ist nicht mehr das reine, ich programmiere vor mich hin, sondern es ist mehr eine Interaktion mit einer technischen Maschine. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wir sehen da auch bei unseren Kollegen, dass sich das Verhalten über die Zeit ändert. Ja, also während am Anfang mehr Code übernommen wurde, lässt das langsam nach. Also unsere Kollegen werden kritischer und nutzen dafür KI öfter. Ja, also das heißt, sie lassen sich mehr Vorschläge machen, die dies nutzen und die Vorschläge, die sie machen, bewerten sie kritischer. Ich total spannend finde, weil es so ein bisschen zeigt, die Kollegen entwickeln sich mit der KI weiter und nehmen diese Rolle quasi des Beobachters oder des Prüfers stärker an. Am Anfang dachten sie, okay, ich erwarte von der KI, dass die gleiche Arbeit macht, die ich auch mache. Und jetzt haben sie quasi gesehen, okay, die ist nicht so gut wie ich, aber ich lasse trotzdem meinen ersten Entwurf machen und bin aber eher bereit, diesen Entwurf wieder wegzuschmeißen. Also das heißt, die Nutzer passen sich ein bisschen an das Ganze an und es ändert sich tatsächlich die Arbeitsweise. Und das sehen wir wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen und werden wir immer stärker sehen, dass einfache Dinge einfach durch KI erledigt werden, während kompliziertere Dinge immer noch dem Menschen vorbehalten bleiben. Ich hoffe noch möglichst lang, bis zu meiner Rente.
Was ist die Vision hinter der AI-Akademie bei IONOS? Wie trägt die Plattform so ein bisschen dazu bei, nachhaltigen Wissensaustausch und KI-Projekte zu fördern?
Als wir mit KI hier im Unternehmen gestartet sind, haben wir sehr schnell festgestellt, die Niveaus, auf denen sich die Leute bewegen, was KI angeht, sind komplett unterschiedlich. Ja, also das heißt, wir haben Kollegen, die gar nichts damit anfangen konnten, die da auch so ein bisschen reserviert waren und sich eher rausgehalten haben. Und wir hatten gleichzeitig Leute, die das Thema in sich aufgesogen haben, die in ihrer Freizeit gegoogelt haben, was es Neues gibt, die neuen Entwicklungen mitbeobachtet haben und versucht haben, das proaktiv bei sich in der Arbeitswelt unterzubringen, die das Zeug vom ersten Tag an intensiv genutzt haben. Und wir haben gesagt, das ist alles cool. Ja, also wir verstehen sowohl die Leute, die sich ein bisschen verunsichert fühlen, als auch die, die total begeistert sind. Und wir wollen die Leute aber von Anfang an begleiten. Und da haben wir bei uns verschiedene Sachen gemacht. Das erste, was wir mal angeboten haben, waren zwei Grundlagenschulungen, die eine Einführung in KI bringen, um so ein Grundverständnis zu bekommen. Was ist KI? Wie funktioniert KI? Und was sind vielleicht Use Cases, die irgendwie sinnvoll sind? Die haben wir für alle Mitarbeiter angeboten. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist, aber 2/3 der Mitarbeiter, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten diese Schulung auch tatsächlich gemacht. Und das ist für uns als ersten Schritt mal wichtig. Man kann jetzt quasi jeden im Unternehmen rauspicken und mit dem kurz über KI sprechen und alle wissen, worum es geht und haben dadurch auch ein bisschen, haben keine Ängste und haben eine konkrete Vorstellung, was man damit machen kann. Das ist quasi so ein bisschen das Minimum-Set an KI-Begleitung, das wir jedem irgendwie versuchen nahezubringen. Und da haben wir festgestellt, wir wollen auch die Leute, die total motiviert sind und relativ weit vorne stehen in dem, was sie tun und was sie wissen, auch eine Plattform bieten. Und dafür haben wir jetzt so ein monatliches AI-Meetup gegründet, wo wir uns mit denen treffen, die ein großes Interesse an KI haben und einfach drüber sprechen, was passiert im Unternehmen gerade, was passiert am Markt und auch, was sind Lösungen, wo wir KI eingesetzt haben, über welche Probleme sind wir gestolpert und ja, einfach Learnings teilen. Und das ist auch unheimlich spannend, weil wir dabei dieses neue Thema relativ weit ins Unternehmen tragen und viele Kollegen vorbeikommen, weil irgendein Thema sie interessiert und die sitzen dann in dem Meeting und kommen dann am Schluss und sagen, ey, ich habe mir jetzt mal überlegt, ich habe auch 3-4 Probleme, die könnte ich mit sowas wie das, was ihr gerade beschrieben habt, auch lösen. Und wir schaffen es so, KI auch in Bereiche reinzubringen, wo wir selber nie dran gedacht hätten. Und so auch das tägliche Doing und die tägliche Arbeit der Kollegen ja, zu erleichtern. Also Beispiel ist, wir haben eine Marketingabteilung, die sehr, sehr aktiv ist, was KI angeht, die eigene Inhalte generieren mit KI und die ein extrem detailliertes Wissen dazu haben, welche Modelle wofür gut geeignet sind, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und diese Informationen, das teilen die gerne und führt zum Beispiel dazu, dass Produktmanager inzwischen ihre Produktdokumentation mit KI schreiben, weil sie eben überzeugt wurden von den Kollegen, wie cool das Ganze ist. Und gleichzeitig auch gesagt wurde, was eben nicht funktioniert, sodass man eben nicht die gleichen Fehler macht, wie alle, die vor einem schon mal gemacht haben.
Was würdest du jetzt so kleinen Unternehmen oder so unseren Kunden empfehlen, die gerade erst beginnen, KI zu integrieren oder das vielleicht auch noch gar nicht getan haben? Ist es jetzt schon zu spät oder?
Nein, generell gilt, es ist nie zu spät, oder? Für den ersten Schritt ist es nie zu spät. Ich glaube tatsächlich, im Moment ist eine ganz gute Zeit, um anzufangen, auf die KI-Reise zu begeben. Warum? Weil wir doch schon eine ganze Menge an Lösungen haben, von denen wir wissen, dass sie ganz gut funktionieren. Da auch schon fertige Produkte haben, die man nutzen kann. Und gleichzeitig ist auch Infrastruktur da, ist viel Dokumentation da, die eben vor 2 Jahren noch nicht da waren. Also vor 2 Jahren war sehr viel sehr experimentell und wenn man KI damals machen wollte, wie formuliert man das schön? Also ich bin in der Anfangszeit sehr oft auf die Schnauze geflogen. Warum? Weil ich Sachen ausprobiert habe, die dann nicht funktioniert haben, weil meine Erwartungshaltung eine andere war als das, was das Tool dann möglich konnte oder das generative Modell eben dann konnte. Wir sind da schon 3-4 Schritte weiter und es gibt sehr viel Diskussionen online, Artikel online, was funktioniert und was nicht funktioniert und man kann sich quasi auf das konzentrieren, was wirklich funktioniert und kommt dann relativ schnell zum Erfolg. Also meine Empfehlung wäre, guckt euch an, was da draußen ist, guckt, was bei anderen funktioniert hat und guckt, ob ihr das für euch übertragen könnt. Also ein Beispiel, was wir jetzt gerade sehen, was bei uns sehr gut funktioniert, sind diese Large Language Modelle, die auch bei uns gehostet irgendwie angeboten werden und die alleine bringen dir eigentlich keinen Mehrwert. Ja, die sind nett zum Spielen und viele Leute haben in der Anfangszeit ChatGPT gemacht, weil es einfach schön ist und schön funktioniert. Diese Modelle sind aber immer besser und besser geworden in den letzten 2 Jahren und die sind heute so, dass sie sehr gute Antworten liefern. Ja, aber der Mehrwert ist dann nicht da. Was es aber on top gibt, ist was das nennt sich dann Retrieval Augmented Generation. Das heißt, man kann den Large Language Models, also diesen Sprachmodellen beibringen, eigene Daten zu integrieren und die zu berücksichtigen in der Antwort. Und damit ergeben sich dann ganz, ganz viele Use Cases. Also hören wir von vielen Kunden, die dann sagen, na, das ist total cool. Mit meinen Daten plus diesen Modellen lasse ich meine Korrespondenz generieren oder ich, wie in unserem Fall, mache die Webseite damit oder ich schreibe Produktdokumentation mit solchen Artikeln. Und die Empfehlung von mir ist einfach, startet mit solchen Sachen wie dieses Retrieval Augmented Generation, die bei anderen Leuten funktioniert haben, nutzt die für euch und investiert vielleicht am Anfang nicht zu viel. Was sich unheimlich anbietet, ist irgendeine gehostete Solution zu nehmen, nicht ein eigenes Modell irgendwie zu beschaffen oder fein zu tunen oder zu trainieren, sondern ein Modell zu nehmen, das irgendwo gehostet wird, das mit kleinem Geld schon mal erstmal getestet werden kann, mit einem kleinen Produkt anfangen und dann das wachsen lassen, bis man am Schluss bei einem Produkt ist, das so viel wie möglich löst. Aber immer schrittweise, immer prüfen und auch da eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir in den letzten Jahren hatten. Es gibt auch viele Produkte oder Projektideen, die man anfängt und wo man dann feststellt, naja, es funktioniert aber halt noch nicht so oder nicht in der Qualität, in der es funktionieren sollte. Und dann ist es auch okay, mal etwas wegzuschmeißen und zu sagen, okay, das hat halt nicht funktioniert, schmeiß mal weg. Wir versuchen es vielleicht in 2 Jahren nochmal. Vielleicht war es aber auch ein Use Case, den wir uns falsch ausgedacht haben.
Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, welche neue KI-Funktionen, Technologien siehst du als besonders vielversprechend an?
Wir hatten ja jetzt das letzte Jahr oder die letzten beiden Jahre im Kern die Zeit dieser Large Language Modelle. Also die größten Fortschritte wurden gemacht im Bereich dieser Sprachmodelle, Generieren von neuen Texten. Ich glaube, das wird sich ein bisschen verschieben. Wir sehen jetzt, dass es erste Modelle gibt, die gleichzeitig Sprache und Bilder verstehen und das interpretieren können. Das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren weiter professionalisieren. Also die Qualität wird weiter steigen und es wird wahrscheinlich dann auch weitere Modi erschließen. Also es wird für Videos auch funktionieren. Und es funktioniert jetzt eigentlich schon ganz moderat auch für Sprache, sodass man quasi alles das, was ich als Mensch heute aufnehmen kann, gesamthaft eben auch nutzen kann für solche Modelle. Und damit ergeben sich natürlich wieder ganz neue Use Cases. Ja? Also das heißt, während ich heute nur auf geschriebenen Text relativ gut reagieren kann, werde ich das in Zukunft wahrscheinlich auf ein Video oder auf eine Beobachtung von einer anderen Person mit KI ganz gut machen können. Das wird ein sehr, sehr großer Trend sein in meiner Überzeugung. Und das andere ist, dass dieses Thema Agenten ganz, ganz groß ist und immer größer werden wird. Also das heißt, man wird, während heute KI noch oft eine Spielerei ist, wird eine der Entwicklungen sein, dass man sehr stark in den nächsten Jahren darauf konzentriert, was ist der Mehrwert, was bringt es dem Benutzer, KI einzusetzen. Und eine dieser Richtungen sind Agenten. Das heißt, man überlegt sich, wie man Probleme von Menschen einfach mit einem KI-Bot oder einem Stück Software lösen lässt, ohne dass das wie in der Vergangenheit einfach eine Software-Oberfläche war, wo man ganz klar links, rechts klicken musste, sondern man gibt jetzt einfach seine Informationen ab, spricht mit dem Ding und das löst dann die. Ich glaube, das sind die zwei großen Trends für die nächsten ein, zwei Jahre, Monate, Wochen.
Jetzt haben wir ja ziemlich viel darüber gesprochen, was KI für unsere Kunden oder allgemein nutzt. Wie nutzt du denn KI in deinem Arbeitsalltag oder in deinem Alltag?
Wie gesagt, entwickle nicht mehr so viel selber. Was ich viel mache, ist Text generieren, Folien generieren, um Produktideen zu bewerten, zu diskutieren. Und da helfen mir die Modelle zum Beispiel. Ich fange inzwischen nicht mehr an, selbst Recherche zu machen mit Google, sondern ich nutze Sachen wie OpenAI und frage die erstmal, was ist da draußen? Lass mir das irgendwie zusammenfassen und nutze das dann quasi als zusätzliche Quelle neben Google. Also natürlich mache ich am Schluss noch meine traditionelle Suche, wie ich es immer gemacht habe, aber meistens hilft das schon einen guten Überblick zu kriegen. Und dann versuche ich das im Gehirn irgendwie zu prozessieren und ich neige inzwischen dazu, meine Texte nur noch in Stichworten zu verfassen und dann das Ganze eben auch wieder einem Modell zu geben. Und dann sage ich, liebes Modell, mach mir daraus einen fertigen Text und lass den möglichst noch hip und gut klingen. Das funktioniert dann immer ganz gut. Ich muss dann immer noch revidieren, aber das Ergebnis aus KI generiert mir einen Text plus ich revidiere drüber, ist deutlich besser als der erste Entwurf, den ich schreibe. Ich klinge immer ein bisschen hölzern. Ich schaffe es so, ganz dynamische, ansprechende Texte zu generieren. Das schaffe ich ohne KI bisher noch nicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen in dieser Folge zeigen, wie wir bei IONOS KI einsetzen und welche Möglichkeiten es auch für Sie gibt. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über Anmerkungen oder einen Kommentar unter dieser Episode. Falls Sie Themenvorschläge haben, schicken Sie eine Mail an podcast@ionos.com und natürlich können Sie auch auf den bekannten Podcast-Plattformen eine Bewertung für uns hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.